Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 29. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des zweiten Buches Sozialgesetzbuch. Ich bitte Sie um zügigen Sitzplatzwechsel, damit die nächste Debatte auch sofort wieder beginnen kann. Auch bei den Grünen bitte, wenn das möglich ist. Können wir bitte mit der nächsten Debatte beginnen? Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vorgesehen. Ich eröffne die Aussprache und es beginnt für die Bundesregierung die parlamentarische Staatssekretärin Annette Kramme.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Krisenmanagement steht aktuell im Fokus der Politik. Doch Krise darf nicht Stillstand bedeuten. Diese Koalition ist angetreten für mehr Fortschritt in diesem Land. Und für uns heißt das auch, wir wollen mehr sozialen Fortschritt erreichen. Und ein zentrales Vorhaben dabei ist die Einführung des Bürgergelds. Mit dem Bürgergeld wollen wir einen Paradigmenwechsel in der Grundsicherung. Wir rücken da die Menschen und ihre Potenziale klar in den Mittelpunkt durch einen Vorrang von Weiterbildung, von einem besseren Eingliederungsprozess und indem wir den Menschen mehr Sicherheit geben. Wer die Grundsicherung braucht, kann sich sicher sein. 2 Jahre lang sind die Wohnung und das Ersparte geschützt. Die Menschen sollen sich auf Arbeitssuche und Qualifizierung konzentrieren können. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind nur einige der Punkte, die wir im Rahmen des Bürgergelds umsetzen wollen. Das Bürgergeld ist eine komplexe Reform, die wir nicht auf einen Schlag umsetzen, sondern verteilt auf verschiedene Etappen. Und ein wichtiger Vorbereitungsschritt ist das sogenannte Sanktionsmoratorium, über das wir heute diskutieren. Wir wollen damit Sanktionen in der Grundsicherung für Arbeitssuchende befristet aussetzen. Das gilt bei Pflichtverletzungen, wenn also beispielsweise Arbeitsangebote abgelehnt oder Weiterbildungsmaßnahmen abgebrochen werden. Wer aber ohne wichtigen Grund nicht zu Terminen im Jobcenter erscheint, muss, wie bisher auch, damit rechnen, dass er weniger Leistungen bekommt. Denn eins ist klar, ohne ein Gespräch mit dem Mitarbeiter des Jobcenters kann es keine Vermittlung in den Job geben. Das persönliche Gespräch mit den Menschen in den Jobcentern ist unerlässlich für eine gute Beratung und Integration. Klar ist, Mitwirkung im Eingliederungsprozess ist für die allermeisten Menschen absolut selbstverständlich. Unsere Erfahrungen zeigen, letztlich sind es nur sehr wenige, die sich hier verweigern. Das werden wir beim Bürgergeld berücksichtigen. Die Ausgestaltung des Moratoriums ist aber keine Vorfestlegung für das Bürgergeld. Mitwirkungspflichten wird es künftig weitergeben. Das haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart. Das entspricht auch den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes vom November 2019. Aber wir werden aufpassen, dass wir nicht über das Ziel hinausschießen. Das Zauberwort heißt hier Verhältnismäßigkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so viel Vertrauen wie möglich, so viel Verbindlichkeit wie nötig, das wird unser Anspruch sein beim Bürgergeld. Und das Sanktionsmoratorium ist dafür ein erster Schritt von insgesamt 33 Maßnahmen, die uns dieser Koalitionsvertrag auferlegt. Ich bitte um Ihre Unterstützung. Vielen herzlichen Dank.
Also machen Sie sich bitte keine Sorgen, wenn mal Sekunden übrig bleiben. Wir freuen uns darüber. Das ist alles wunderbar. Nächster Redner in dieser Debatte ist für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Kai Wittecker.
Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, es geschehen ja noch Zeichen und Wunder hier im Plenum, denn vor zwei Wochen habe ich exakt an dieser Stelle kritisiert, dass Sie noch nicht einmal Ihr so einfaches Gesetz eines Sanktionsmoratoriums bisher vorgelegt haben und man schon die Befürchtung haben musste, dass das Jahr schneller vorbei sein wird, als Sie das mit diesem Gesetz hier um die Ecke kommen. Aber offensichtlich hat die Kritik Wirkung gezeigt und Sie legen heute Ihr Gesetz vor. Das ist aber ein seltsames Pflaster, was Sie da vorlegen. Und ich möchte das an drei Punkten mal kritisieren. Sie haben gerade eben gesagt, dass oder man muss anders anfangen. Es gibt einmal die Meldeversäumnisse, das sind diejenigen, die nicht zum Termin erscheinen. Und dann gibt es die Pflichtverletzungen. Das sind diejenigen, die sich hartnäckig verweigern, zum Beispiel eine zumutbare Arbeit zu machen. Und was Sie jetzt mit diesem Gesetz machen, ist, dass die Meldeversäumnisse weiterhin sanktioniert werden, aber die Pflichtverletzungen nicht mehr. Auf Deutsch, die Kleinen, die hängen Sie, und die Großen, die lassen Sie laufen. Verstehe, wer will. Ich weiß nicht, wie Sie das einer Aldi-Kassiererin erklären, die hart arbeitet, sauer ihr Geld verdient, Steuern zahlt und mit diesem Steuergeld solche Menschen auch noch subventioniert werden, die sich hartnäckig der Solidargemeinschaft verweigern. Wir halten das für falsch. Es zerstört das Vertrauen in den Sozialstaat. Und ganz ehrlich, da verstehe ich auch die Grünen nicht. Sie haben uns 8 Jahre lang hier, zusammen mit den Linken zum Teil, immer wieder gesagt, Sanktionen, das ist Drangsaliererei. Und jetzt aber, ja, da klatschen Sie sogar noch, aber Sie beschließen hier ein Gesetz, wo Sie ja nicht die Sanktionen komplett abschaffen, sondern Sie lassen ja 80% der Sanktionen werden ja beibehalten, weil 80% der Sanktionen auf die Meldeversäumnisse ja entfallen. Und da frage ich Sie schon, ja, was gilt denn jetzt? Sind Sanktionen schlecht oder sind sie nicht schlecht? Wenn sie schlecht sind, dann hätten Sie sie komplett abschaffen müssen. Das tun Sie offensichtlich nicht. Sie verheddern sich da in Widersprüche, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen. Und dass Sie vielleicht auf die Opposition nicht hören wollen, ist nachvollziehbar, zwar unverständlich, aber vielleicht nachvollziehbar. Aber dann hören Sie doch wenigstens auf den Chef der Bundesagentur für Arbeit, der wiederholt gesagt hat, dass Sanktionen notwendig sind, um mit den Menschen im Kontakt zu bleiben, verweigern Sie sich doch nicht den Expertinnen und Experten der Bundesagentur für Arbeit. Und dann ist ja noch ein kleines Detail wirklich spannend, weil Sie bisher eigentlich dieses Gesetz nur bis zum 31.12. begrenzen wollen, weil Sie ab dem 01.01. das Bürgergeld einführen wollen. Jetzt reden Sie davon, dass dieses Gesetz 12 Monate dauern soll, ab dem Zeitpunkt, wo es eingeführt wird. Offensichtlich brauchen Sie also doch etwas mehr Zeit, um Ihre Megareform Bürgergeld einzuführen. Und das zeigt, dass Sie sich verzetteln, heillos verzetteln. Und da muss man schon sagen, warum ist das so? Wir finden, Sie beschäftigen sich mit dem Thema Sanktionen viel zu stark, weil es eigentlich nur 3%, wirklich nur 3 von 100 Leuten im SGB II wirklich betrifft. Es ist eine absolute Minderheit. Die wirklichen Probleme, die gehen Sie nicht an. Und Sanktionen sind keine Drangsaliererei, es ist Alltag in unserem Leben. Wenn der Schüler seine Hausaufgaben nicht macht, dann gibt es eine Strafarbeit. Wenn der Arbeitnehmer nicht zur Arbeit kommt, dann gibt es eine Abmahnung bis hin zum Gehaltsverzicht. Wenn Sie falsch parken, dann müssen Sie einen Strafzettel bezahlen. Warum soll es dann auf einmal eine Drangsaliererei sein, wenn ein Arbeitsloser seinen Pflichten nicht nachkommt? Das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Kümmern Sie sich um die wahren Probleme. Da geht es um Suchtprobleme, da geht es um finanzielle Probleme, da geht es um familiäre Probleme. Da wäre das Geld besser eingesetzt. Zusammen mit den Kommunen herzlichen Dank.
Als nächstes erhält das Wort der Kollege Andreas Audretsch für Bündnis 90 Die Grünen.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Das sind die Maßgaben aus dem Artikel 1 und dem Artikel 20 des Grundgesetzes. Und diese Artikel leiten das, was wir hier im Bundestag tun, und die leiten vor allem auch das, was wir in der Sozialpolitik tun. Und warum erzähle ich das? Warum erzähle ich Ihnen das? Ich möchte Ihnen erzählen, warum wir Grüne ein ganz grundlegendes Problem mit Sanktionen in den existenzsichernden Sozialleistungen haben. Jede einzelne Sanktion ist ein Eingriff in individuelle Grundrechte. Jede einzelne ausgesprochene Sanktion bedeutet eine Kürzung in das Existenzminimum von Menschen. Und wir als Grüne tun uns damit ausgesprochen schwer. Das war unsere Haltung und das bleibt unsere Haltung. Lassen Sie mich es plastisch machen. 150 Euro haben Menschen in der Grundsicherung für Nahrungsmittel und Getränke. Das sind 5 Euro am Tag, 5 Euro für 3 Mahlzeiten. Und jetzt ziehen Sie 30% davon ab. Dann haben Sie noch 3,50 Euro am Tag, um sich zu ernähren, für 3 Mahlzeiten. Das ist schlicht und ergreifend zu wenig. Es gibt einen zweiten Grund, warum wir Sanktionen äußerst kritisch sehen. Wir wollen, dass Menschen die Chance kriegen, in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Wir wollen, dass Menschen Chancen nutzen können. Und an der Stelle sind Sanktionen nicht hilfreich, in ganz vielen Fällen. Und das IAB, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, hat selber festgestellt, dass Menschen durch Sanktionen vor allem in prekäre Beschäftigung gedrängt werden, dass es nicht darum geht, an der Stelle Menschen in langfristige Beschäftigung zu bringen. Und das ist ein weiterer Grund, warum wir sagen, gerade in Zeiten, in denen es um Arbeitskräftemangel geht in Deutschland, müssen wir dafür sorgen, dass Menschen langfristig in Jobs kommen, langfristig in gute Jobs kommen. Das hängt nicht mit Sanktionen zusammen, sondern das hängt damit zusammen, dass man Menschen Chancen gibt und mit ihnen daran arbeitet.
Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Kai Whittaker? Nein.
Wir haben das Sanktionsmoratorium vorliegen, das wir heute beschließen. Und das ist eine erste Etappe auf dem Weg des neuen Bürgergeldes. Das hat die Staatssekretärin hier dargestellt. 12 Monate lang wird es nun für die meisten Menschen keine Sanktionen mehr geben. Lediglich bei mehrfachen Terminversäumnissen können noch Sanktionen bis zur Höhe von 10% angewandt werden. Das ist die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln. Und ich bin mir sehr sicher, dass in diesen 12 Monaten die Erfahrungen, die wir sammeln werden, für viele Menschen überraschend positiv sein werden. Und genau diese 12 Monate so zu nutzen, das sollten wir tun. Gleichzeitig, und das ist das Gesamtkonzept, in dem wir arbeiten, und so ist es im Koalitionsvertrag angelegt, gleichzeitig haben wir einen Dreischritt. Wir setzen jetzt die Sanktionen aus. Wir evaluieren, was da ist, und dann regeln wir neu. Das ist die Systematik, in der wir arbeiten, und das ist die Systematik, die Sinn macht. Und da an dieser Stelle ist völlig klar, es wird Mitwirkungspflichten geben, selbstverständlich. Und diese Mitwirkungspflichten, die werden auch zu Sanktionen führen. So ist das. So ist der Kompromiss. Wir Grüne haben da einen Kompromiss gemacht. Wir hätten das gerne auch anders geregelt. Aber so ist das in einer Demokratie, so ist das in einer Koalition. Und selbstverständlich stehen wir zu genau diesem Kompromiss. Aber das Bürgergeld wird einen anderen Geist haben. Das Bürgergeld wird so aufgebaut sein, dass wir Sanktionen nicht isoliert betrachten, sondern dass wir Sanktionen gemeinsam betrachten mit anderen Maßnahmen, mit der Möglichkeit, Dinge auszugleichen, mit einem Mix aus Maßnahmen, mit der Möglichkeit, Leuten auch die Chance zu geben, aus Sanktionen wieder rauszukommen. Es wird viel stärker um Kooperation gehen als um Konfrontation. Und wir werden grundlegende Strukturreformen auf den Weg bringen, die diese Sanktionen rahmen werden und so insofern einen völlig neuen Fokus setzen, den wir mit dem Bürgergeld machen, und nicht mehr den Fokus auf die Sanktionen, wie das bislang der Fall gewesen ist. Ich komme zum Schluss. Wir beraten das Bürgergeld jetzt, wir sind auf gutem Weg und wir werden eine neue Reform in der Ampel vorlegen, und wir sind uns sicher, dass wir das gemeinsam auf einen guten Weg bringen. Danke schön.
Als nächster Redner erhält das Wort für die AfD-Fraktion der Abgeordnete Norbert Kleinwächter.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, werter Herr Kollege Audrich. Also, was die Koalition wirklich vorhat, das haben Sie ja gestern an dieser Stelle, an diesem Pult, wörtlich ausgesprochen. Wir ermöglichen Millionen von Menschen, wenn sie zu uns kommen, die Möglichkeit, ganz direkt in unsere Sozialsysteme zu kommen. Das haben Sie gesagt. Und wenn, ehrlich gesagt, die Bundesregierung das als Selbstauftrag versteht, dann kann ich auch durchaus nachvollziehen, warum sie sämtliche Schutzmechanismen unserer Sozialleistungssysteme aushebelt. Die Ukrainer kommen direkt in Hartz IV. Die Vermögensprüfung ist ja ausgesetzt. Frau Kramer hat es erwähnt. Und jetzt geht es eben auch den Sanktionen nach Verstößen an den Kragen. Das bedeutet ganz konkret nach Ihren Vorstellungen, dass ein Leistungsempfänger, der beispielsweise eine geeignete Stelle ablehnt, dem passiert genau nichts. Wenn er ein Bildungsangebot ablehnt, dann passiert ihm nichts. Wenn er Vermögen bewusst beiseite legt und verschleiert, dann passiert ihm nichts. Und ich muss Ihnen ganz offen sagen, ich finde es nicht in Ordnung, wenn in diesem Fall nichts passiert. Das ist nicht in Ordnung. Und wenn ich mir dann anschaue, dass wenn er einen Termin verschläft, Meldeversäumnis, eine 10-prozentige Sanktion auf sein Hartz IV kommt, dann, Frau Kramme, muss ich Ihnen ganz ordentlich sagen, dann hat es Ihnen bei der Gesetzgebung ein bisschen das Maß verzogen. Das ist nicht in Ordnung. Werte Kolleginnen und Kollegen, unser Sozialsystem ist für die bedürftigen Menschen da, und das ist auch gut so und richtig so. Und ein Großteil der Sozialleistungsempfänger, die machen das bei Gott nicht aus Spaß, sie sind auf die Hilfe des Staates angewiesen. Und deswegen haben wir auch eine Verpflichtung diesen Menschen gegenüber. Nämlich die Verpflichtung, unsere Sozialleistungssysteme langfristig tragfähig zu erhalten. Das ist der Auftrag an uns. Und wenn wir über Sanktionen sprechen, dann müssen wir natürlich auch erwähnen, dass die Sanktionen, wie sie bisher existiert haben, oft auch ungerecht waren, gerade den bedürftigen Menschen gegenüber. Da wurden ihnen Stellen angeboten, die ganz uninteressant waren. Da wurden ihnen Bildungsangebote unterbreitet, die völlig unnütz waren. Und wenn sie gesagt haben, nein, das bringt mir nichts, dann wurden sie sanktioniert. Das ist das Ergebnis der Agenda 2010 von Schröder gewesen, von Rot-Grün gewesen. Und das war falsch. Und das müssen wir korrigieren. Aber im Umkehrschluss zu sagen, wir streichen jetzt mal alle Sanktionen. Wir sagen, es ist uns egal, ob du dich bemühst, es ist uns egal, ob du auf den Steuerzahler auf der Tasche liegst. Das gefährdet nicht nur die Tragfähigkeit unserer Sozialsysteme, werte Kolleginnen und Kollegen, das ist auch ein Hohn. Das ist ein Hohn all denen gegenüber, die jeden Tag in der Früh um 5 aufstehen, zur Arbeit gehen, ja, am Abend todmüde heimkommen und am Ende des Monats auf dem Gehaltszettel, weil sie so hohe Steuern zahlen müssen, kaum mehr haben als derjenige, der Sozialleistungen bezieht. Und die sich dann natürlich bei einer Sanktionsfreiheit ganz offen die Frage stellen, sag mal, warum mache ich das eigentlich? Und es ist auch ein Hohn denen gegenüber, die jeden Tag in der Früh um 5 gerne aufstehen würden, die gerne zur Arbeit gehen würden, den bedürftigen Menschen gegenüber, die aus irgendwelchen Umständen, weil sie keine Stelle finden oder aus anderen Umständen das nicht können. Das ist auch ein Hohn denen gegenüber, werte Kolleginnen von den Grünen, weil sie nämlich im Volksmund dann in einen Sack gepackt werden, die Bedürftigen mit denen, die ganz offen sagen, oh, ich kriege ja keine Sanktionen, ich bleibe jetzt mal auf meiner Couch und kiffe. Und das, meine Damen und Herren, das ist ein Hohn den bedürftigen Menschen gegenüber, wenn das passiert. Das Bundesverfassungsgericht hat uns nicht aufgetragen, alle Sanktionen auszusetzen oder abzuschaffen. Das Bundesverfassungsgericht hat uns an die Verhältnismäßigkeit erinnert. Das bedeutet, dass Sanktionen verhältnismäßig mit den Pflichtverletzungen sein müssen. Übrigens kann eine Ablehnung des Jobs auch eine komplette Kürzung bedeuten. Und deswegen sagen wir ganz offen, meine Damen und Herren, wenn Sie Millionen Menschen ins Land holen wollen, Herr Audretsch, dann ist das der falsche Weg. Unsere Sozialsicherungssysteme haben nicht die Ressourcen, haben nicht die Kraft für Ihre Ideologie. Haben Sie herzlichen Dank.
Der Kollege Audretsch wurde jetzt zweimal namentlich genannt, deswegen erlaube ich eine Kurzintervention. Bitte schön.
Ja, herzlichen Dank. So. Herzlichen Dank. So, jetzt habe ich das Mikro. Vielen Dank. Was wir gerade gesehen haben, ist ein Muster, was wir von Seiten der AfD immer wieder sehen. Zum einen das ewige Vermischen von Themen und egal über was man spricht, es wird immer Hass und Hetze gegen Geflüchtete ausgepackt. Jedes Mal und auch heute wieder. Und der zweite Teil ist, den Sie ausbreiten, ist jedes Mal eine erstaunliche Faktenfreiheit. Wenn man sich anschaut, was wir machen, dann ist es die Situation behandeln, in der ganz viele Menschen im Asylbewerberleistungsgesetz sind und keine Chance haben, da rauszukommen, weil es keinen Prozess gibt. Und das, was wir jetzt tun, ist, ihnen
das Sozialgesetzbuch 2 und das Sozialgesetzbuch 12 zu öffnen, weil sie dann die Möglichkeit haben, in den Arbeitsmarkt einzusteigen, weil sie dann die Möglichkeit haben, Unterstützung zu bekommen, Schulungen zu bekommen, Weiterbildung zu bekommen. Und das Ziel an dieser Sache ist, dass die Menschen, die jetzt hier sind, Teil unseres Arbeitsmarktes werden. Und gehen Sie mal da raus, schauen Sie mal bei den kleinen Betrieben, die brauchen alle Fachkräfte. Und wir haben Fachkräfte hier. Wir haben Fachkräfte, die aus der Ukraine gekommen sind, hier. Und wir wollen, dass sie Teil dieser Gesellschaft werden, dass sie Teilhabe hier in dieser Gesellschaft haben und uns weiterbringen mit ihren Kenntnissen, mit allem, was es dazu gibt. Im Moment sind es noch einige Hunderttausend. Aber auch wenn das 1 Million werden, ist es der bessere Weg, Menschen hier eine Perspektive zu geben. Es ist der bessere Weg, Menschen in die Gesellschaft zu integrieren, sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und wir werden davon profitieren. Das ist die Logik, die Sie nicht verstanden haben. Und deswegen fangen Sie immer wieder an, hier das Pferd von hinten aufzuzäumen. Dankeschön.
Herr Kleinwächter, wollen Sie reagieren?
Selbstverständlich gerne. Werter Herr Audret, das ehrt Sie ja. Aber es gibt ja eine gewisse Dissonanz, wenn Sie sagen, Sie möchten beispielsweise ukrainische Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integrieren. Und das Erste, was Sie tun, ist, sie in Sozialgesetzbuch 2 zu integrieren. In Sozialleistungsbezug zu integrieren. Und wissen Sie, wir haben ja erst gestern darüber debattiert, in einer doch umfangreichen Debatte. Gerrit Hoey hat für unsere Fraktion hier gesprochen. Und da muss man auch ganz offen darstellen, das ist doch eine Häufung, die passiert. Also gestern wurde diese SGB-II-Integration debattiert. Heute geht es um die Sanktionen. Es gibt auch eine Aussetzung der Vermögensprüfung. Das bedeutet ganz praktisch ausgedrückt, dass jeder, auch wenn er Vermögen hat, es sei denn, es ist so groß, dass es jedem sofort auffällt, dann ist es ja nicht unbedingt möglich, dass jeder, der Vermögen hat sogar, in unsere Sozialsysteme kommen kann. Das sind offene Türen für alle. Und ich sage Ihnen ganz offen, das haben unsere deutschen Steuerzahler nicht verdient. Das haben unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht verdient, die jeden Tag zur Arbeit gehen und die das an Steuern abgezogen bekommen. Jeden Monat mehr. Jetzt will sogar die GEZ noch erhöhen wegen Inflation. Da bleibt nichts mehr übrig. Und deswegen haben wir eine Verantwortung unseren Arbeitnehmern gegenüber an allererster Stelle, denn die erwirtschaften das alles. Dann haben wir eine Verantwortung gegenüber unseren Mitbürgern, die bedürftig sind. Und dann haben wir eine humanitäre Verantwortung den wirklichen Flüchtlingen gegenüber. Und gerne, Herr Audrich, setzen wir uns darüber zusammen, wie wir die optimal in den Arbeitsmarkt aufnehmen können, während sie Flüchtlinge sind auf der Flucht vor diesem grauenhaften Krieg. Herzlichen Dank.
Wir fahren fort in der Debatte. Und jetzt erhält das Wort für die FDP-Fraktion der Kollege Jens Teutrin. Teutrin.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank. Sie haben ja mit Ihrer Antwort auch noch mal bewiesen, was der Kollege Audrich gesagt hat, nämlich, dass Sie mit absoluter Faktenfreiheit Dinge in den Raum werfen, die nicht stimmen. Wieso kommen die ukrainischen Geflüchteten ins SGB II? Weil sie dann von den Jobcentern gefördert werden, weil sie dann die aktive Arbeitsmarktförderung bekommen, weil sie dann berufsspezifische Sprachförderkurse bekommen und weil dann die Kommunen nicht überbelastet werden, weil die Lastenverteilung beim SGB II eine andere ist als beim Asylbewerberleistungsgesetz. Informieren Sie sich, bevor Sie Ihre populistischen Thesen hier einfach in den Raum stellen. Und jetzt zum Thema, weil Sie sprechen dann jetzt auch in der Hetze gegen ukrainische Geflüchtete, aber hier geht es ja um etwas anderes. Bei dieser Debatte geht es eigentlich um das Grundprinzip von Fördern und Fördern. Das ist das Grundprinzip des Sozialstaates, was ja auch die CDU weiterhin anerkennt. Und wenn wir dabei sind, das Bürgergeld zu reformieren, dann sind wir dabei, das Bürgergeld auf die Herausforderungen der Zeit aufzustellen, weil sich seit der Agenda-Reform auch die Entwicklungen, die notwendig sind, verändert haben. Und deswegen, und das wurde von der Staatssekretärin ja schon gesagt, gehen wir auch zum 1.1. an die Achse des Grundprinzips des Förderns, weil wir den Einzelnen mit einem Weiterbildungsgeld mit 150 Euro unterstützen wollen, weil wir in Ausbildung und Weiterbildung statt in Aushilfsjobs vermitteln wollen, indem wir den Vermittlungsvorrang abschaffen und weil wir Anreize für Hinzuverdienst setzen. Das ist die Achse des Förderns, weil die Situation der Langzeitarbeitslosen ist, dass 2/3 der Langzeitarbeitslosen gar keine berufliche Ausbildung haben, weil wir wissen, dass sie in den Arbeitsmarkt erst reinkommen, wenn wir sie qualifizieren. Und da setzen wir den Schwerpunkt beim Fördern. Und bei den Sanktionen, da sind wir beim Fordern des Einzelnen. Ihn zu fordern, aber ihn nicht zu überfordern. Und der allergrößte Teil wird auch nicht überfordert. Und das wurde schon mehrmals gesagt. 97% der Bezieherinnen von SGB II-Leistungen, die halten sich an alle Regeln. Die kommen nicht in Berührung mit Sanktionen, anders als das hier in der Debatte immer wieder zum Ausdruck gebracht wird. Und die politische Linke und auch bei den Grünen herrscht die Argumentation vor, es sei menschenunwürdig, per se zu sanktionieren. Es ist an sich menschenunwürdig, eine Sanktion auszusprechen. Es gibt aber eine andere Seite der Medaille. Nicht nur, dass das Bundesverfassungsgericht diese Auffassung nicht teilt und darüber schon geurteilt hat, dass bis zu 30% Sanktionen in Deutschland durchaus zulässig sind und auch mit der Menschenwürde, die im Grundgesetz verankert sind, zulässig ist. Es gibt die andere Seite der Medaille, nämlich dass der Sozialstaat und die Solidarität. Wir unterstützen jeden, der Hilfe braucht, aber auch ein Gebot der Fairness. Derjenigen gegenüber ist, die diesen Sozialstaat finanzieren, dass sie den Anspruch an diejenigen, die unterstützt werden, haben können, dass sie alles, was in ihrer Möglichkeit besteht, gleichzeitig mit einer starken Seite der Förderung auch ihr Beitrag leisten, nämlich dass sie Termine wahrnehmen. Wie wollen wir Menschen in einen Job vermitteln, bei dem ich für jede Krankschreibung mich auch entschuldigen muss, wo ich morgens pünktlich kommen will, wenn wir nicht die Erwartung auch haben, dass Leute mit meinen Jobcentern einen Termin wahrnehmen? Und deswegen war es uns Freie Demokraten wichtig, dass im Gesamtkompromiss, den wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, und das ist ein Kernzahl einer Koalition, für Sie bedeutet das immer, die Koalition, die ist zerstritten. Für mich bedeutet eine Koalition, dass unterschiedliche Interessen ausgewogen werden, weil es ist ein Spiegelbild unterschiedlicher Interessen in einer Gesellschaft. Und es ist ein Kernstück, einen Kompromiss zu finden. Und der Kompromiss braucht eine innere, und der Kompromiss braucht eine innere Logik. Und er hat eine innere Logik. Nämlich, bis wir das Prinzip von Fördern neu justieren, setzen wir ein Sanktionsmoratorium ein, wo wir aber weiterhin sagen, dieses Sanktionsmoratorium darf nicht zum Kontaktabbruch führen. Und deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass für Terminverletzungen auch weiterhin Sanktionen bestehen. Und wir haben uns ebenfalls darauf geeinigt, um das hier auch ganz deutlich zu machen, dass wenn wir die Säule des Förderns neu justiert haben, und da haben wir uns als Koalition darauf geeinigt, dass beim neuen Bürgergeld, wo wir Teilhabevereinbarungen haben, wo wir auf Augenhöhe kommunizieren, wir trotzdem auch weiterhin die Erwartung haben, dass man zu Terminen kommt, wenn der Vermittlungsvorrang abgeschafft ist, dass man auch Weiterbildungsmaßnahmen durchführt. Und deswegen haben wir uns geeinigt, dass bei der Neuregelung es auch weiterhin Abzüge bis zu 30% möglich sind. Wenn Sie mir nicht glauben, dass das das Prinzip von Fördern und Fördern ist, gucken Sie in die Wirtschaftswoche. Die hat heute getitelt, warum ist das Bürgergeld kein Grundeinkommen leid? Zitat, der Grundsatz Fördern und Fordern bleibt bestehen. Beschäftigen Sie sich in der Sache und machen Sie konstruktive Vorschläge. Ich freue mich, wenn wir eine Anhörung haben oder einen Ausschuss darüber diskutieren. Wir bleiben beim Prinzip, aber wir gehen auf die Höhe der Zeit. Vielen Dank für den Kompromiss und ich freue mich auf die konstruktive Zusammenarbeit. Dankeschön.
Für die Linke erhält das Wort die Kollegin Jessica Tatti.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, also ich frage mich in der Tat, wer hier im Raum das Gesetz überhaupt gelesen hat. Sie brechen mit diesem Gesetz Ihren Koalitionsvertrag. Sie haben ein einjähriges Sanktionsmoratorium im Bereich Hartz IV versprochen. Vor allem die Grünen und die Jusos haben sich dafür abfeiern lassen. Und jetzt entpuppt sich das Ganze als Mogelpackung. Hier im Plenum sagte zum Beispiel am 13. Januar mein geschätzter Kollege Frank Zirske von den Grünen, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, des Weiteren wird im Rahmen eines einjährigen Sanktionsmoratoriums auf die bisherigen Sanktionen verzichtet. Etwas anderes ist vom Koalitionsvertrag nicht gedeckt. Zitat Ende. Auf der Homepage der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen steht bis heute zu lesen, bis zu ihrer gesetzlichen Neuregelung setzen wir die Sanktionen aus. Und was steht jetzt, kurze Zeit nach diesen vollmundigen Ankündigungen im Gesetz? Rund 3/4 aller Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger bleiben in Kraft, nämlich alle Sanktionen für verpasste Termine und Meldeversäumnisse. Ausgesetzt werden lediglich Sanktionen bei Pflichtverletzungen nach § 31, also wenn jemand zum Beispiel zu wenige Bewerbungen schreibt. Und die sollen auch nicht für ein Jahr ausgesetzt werden, sondern nur für 7 Monate. Und das Schlimme daran ist, sogar diese ausgesetzten Sanktionen können ab Januar des kommenden Jahres nachgeholt werden. So steht es im Gesetz. Das ist auch wirklich der Letzte hier noch kapiert. Es gibt überhaupt kein Sanktionsmoratorium, sondern nur eine zeitliche Verzögerung, ein Aufschieben von einem mickrigen Teil der Sanktionen. Im Januar kommt dann eine Sanktionswelle auf die Betroffenen zu. Also da fragt man sich schon, was soll denn dieser Mist? Zumindest haben Sie den Titel des Gesetzes geändert. Es heißt nicht mehr Sanktionsmoratorium, sondern ganz neutral 11. Änderungsgesetz. Also so einen kleinen letzten Restscham scheinen Sie ja noch im Leib zu haben. Wenn Sie die Sanktionen nicht wirklich für ein Jahr stoppen wollen, warum haben Sie es dann eigentlich in Ihren Koalitionsvertrag reingeschrieben? Dieses Gesetz ist das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt wurde. Also der passende Name wäre Pinocchio-Gesetz. Falls Sie wirklich einhalten wollten, was Sie den Betroffenen und auch Ihren Wählern versprochen haben, dann streichen Sie doch einfach die Sanktionen aus diesem Gesetz. Sorgen Sie doch lieber mal dafür, dass Menschen aus Hartz IV in Arbeit kommen. Dafür, dass sie ihr Leben für sich und für ihre Familien mit guter Arbeit verbessern können, statt sie in Minijobs, in Leiharbeit, in Befristungen und Niedriglöhne zu drängen, nur dass sie dann wieder schnell in Hartz IV landen. Setzen Sie auf den sozialen Arbeitsmarkt, anstatt ihn kaputt zu sparen. Auf Weiterbildungen, auch für Erwerbslose. Das würde Arbeitslosen zur Abwechslung mal helfen. So schaffen Sie nachhaltige Perspektiven, statt erwachsenen Menschen zu sagen, seid brav oder geht halt hungrig ins Bett. Dieses Gesetz ist eine Farce.
Und wir fahren fort in der Debatte mit Annika Klose für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe ZuschauerInnen. Erst einmal ganz kurz zu Frau Tatti. Ich möchte Ihnen dazu gutehalten, natürlich, dass es sich hier um die erste Lesung des Gesetzes handelt und Sie dementsprechend den aktuellen Diskussionsstand der Koalitionspartner natürlich nicht kennen können. Da können Sie auf den Ausschuss kommende Woche und die Anhörung gespannt sein. Ich kann Ihnen aber so viel verraten, 12 Monate Sanktionsmoratorium werden kommen. Und übrigens auch schon in diesem Gesetzentwurf ist nicht enthalten, dass es um eine Aufsummierung der Sanktionen nach den 12 Monaten geht, sondern natürlich handelt es sich da dann, also gehen wir in das neue Bürgerentgelt über und natürlich werden dann nicht die Punkte aus dieser Zeit des Sanktionsmoratoriums später alle verhängt. Also das möchte ich doch direkt mal klarstellen. Ich war Juso-Vorsitzende der in Berlin, des größten politischen Jugendverbands hier in dieser Stadt und habe über Jahre daran mitgewirkt und gekämpft, dass wir Hartz IV endlich hinter uns lassen. Die SPD hat das in ihrem
Sozialstaat... Erlauben Sie eine Zwischenfrage von Frau Tatti?
Nein. Hat das in ihrem die SPD hat das in ihrem Sozialstaatskonzept 2019 eben auch endlich in ihr Programm geschrieben und ich freue mich, dass ich jetzt als Berichterstatterin für eben meine Fraktion hier daran mitwirken kann, Hartz IV hinter uns zu lassen, das neue Bürgerentgelt einzuführen. Das ist richtig und höchste Zeit, dass die Ampelkoalition dieses Mammutprojekt endlich angeht und es ist das richtige Projekt, die größte Reform des Sozialstaats der letzten 20 Jahre. Darauf bin ich stolz, dass wir das angehen. Da steht schon viel im Koalitionsvertrag drin, aber es ist auch klar, es ist viel zu tun und es gibt auch noch offene Fragen. Mit einer offenen Frage wollen wir uns hier jetzt beschäftigen. Und das sind die sogenannten Mitwirkungspflichten. Laut Koalitionsvertrag wird es Mitwirkungspflichten auch im neuen BürgerInnengeld geben. Aber, sehr geehrte Damen und Herren, es wäre falsch, die Mitwirkungspflichten rein auf die Sanktionen zu verkürzen. Ich möchte deswegen ein bisschen ausholen. Es geht bei dem BürgerInnengeld eben um ein Projekt, wo wir es schaffen wollen, unseren Sozialstaat am Individuum auszurichten, wo es um Augenhöhe und Vertrauen geht zwischen den BürgerInnengeldbezieherinnen und den Mitarbeiterinnen im Jobcenter. Wir wollen eine Teilhabevereinbarung einführen, statt der Eingliederungsvereinbarung, die auf Augenhöhe formuliert erarbeitet werden soll, verständlich formuliert und am Ende im Konsens abgeschlossen. Wenn das nicht passiert, es keinen Konsens gibt, dann soll es eine unabhängige Schlichtungsstelle geben, damit eben am Ende tatsächlich ein Vertrag auf Augenhöhe entsteht. steht. Wir wollen den Vermittlungsvorrang abschaffen. Das bedeutet, dass man eben nicht mehr jeden x-beliebigen Job annehmen muss. Und wenn man das nicht tut, dann wird man dafür sanktioniert. Nein, Schluss damit. Es geht darum, was das Individuum möchte. Wo soll es hingehen? Welche Tätigkeit möchte man in Zukunft ausüben? Welche Branche? Welches Arbeitsverhältnis? Welcher Umfang vielleicht auch? Ist es vielleicht auch eher eine Berufsausbildung, eine neue, die man braucht? Ist es eine Weiterbildung, die man angehen möchte? All das und dieser Weg für das Individuum wird miteinander auf Augenhöhe ausgehandelt und der gemeinsame Weg dahin gefunden. Es geht also um eine Kultur auf Augenhöhe. Aber was ist, wenn sich jemand gar nicht mehr zurückmeldet, auf Dauer nicht erreichbar ist oder sich an den Prozess, der vereinbart wurde, dem komplett verweigert? Da sind wir in einem Punkt, den wir als Gesellschaft neu diskutieren müssen. Und das sehe nicht nur ich so, sondern das hat auch das Bundesverfassungsgericht uns als Gesetzgeber mit auf den Weg gegeben. Daher bin ich sehr froh, dass wir als Koalition jetzt mit diesem Sanktionsmoratorium den Raum eröffnen, um genau diese Debatte nämlich zu führen. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal Danke sagen an Martin Rosemann, Dagmar Schmidt, Katja Mast und Hubertus Heil, die eben daran mitgewirkt haben, dass wir dieses Moratorium jetzt auch wirklich auf den Weg bringen können. Das Moratorium setzt den Großteil der Sanktionen für 12 Monate aus und markiert damit einen klaren Bruch zwischen den alten und den neuen Regelungen. Ich finde das wichtig, denn gerade die Sanktionen haben ja nun zu einem Großteil und einem wichtigen Kritikpunkt an den Hartz-IV-Gesetzen und den Regelungen dort eben geführt. Einige Flöcke für die neuen Regelungen sind bereits im Koalitionsvertrag verankert. Erstens. Sanktionen auf die Kosten der Unterkunft werden nicht mehr stattfinden. Zweitens, es wird keine härteren Sanktionen für unter 25-Jährige mehr geben, sondern da werden wir mit den Trägern der örtlichen Jugendhilfe verstärkt zusammenarbeiten. Drittens soll eine 6-monatige Vertrauenszeit in den ersten 6 Monaten des Bürgergeldbezugs stattfinden, nach unserer Vorstellung ohne Sanktionen. Viertens soll aufsuchende Sozialarbeit zum Regelinstrument werden. Dabei bleibt aber die Frage im Raum natürlich, warum eigentlich Sanktionen? Welchen Sinn hat das? Und wann ist das für uns als Gesellschaft eigentlich gerechtfertigt, Leistungen unterhalb des Existenzminimums zu kürzen? Bevor man hier über Höhe und Dauer dieser neuen Regelungen und Leistungskürzungen spricht, muss man doch genau diese Fragen diskutiert und geklärt haben. Meiner Meinung nach kann eine Sanktion, wenn wir an diesem Instrument festhalten, was wir vereinbart haben, eben immer nur das allerletzte Mittel sein. Es gibt Jobcenter, die das genau so schon praktizieren und die damit sehr gute Erfahrungen machen. Da geht es nämlich darum, dass man, wenn jemand auf einen Brief nicht antwortet, eben mal anruft. Und zwar nicht nur einmal, sondern zweimal oder dreimal. Und wenn jemand nicht ans Telefon geht, dann eben auch mal hingeht. Sie lachen jetzt, aber Sie wissen Sie warum? Wissen Sie warum? Weil viele Menschen, die aktuell dann tatsächlich von Sanktionen betroffen sind, die sich vielleicht nicht zurückmelden, das nicht tun, weil sie nicht wollen und sich verweigern, sondern weil sie eben zum Beispiel unter psychischen Erkrankungen leiden oder große soziale Probleme haben. Und dass es genau darum geht, diese Menschen zu unterstützen und ihnen Hilfe zu organisieren, wenn sie brauchen. Diese Menschen stehen im Arbeitsmarkt nämlich eigentlich überhaupt nicht zur Verfügung, denn es geht darum, dass sie Unterstützungsleistungen bekommen müssen und diese dann auch
erlauben
kriegen und nicht
eine
Sanktion.
Erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kleinwächter aus der AfD?
Das tue ich nicht. Vielen Dank. Sie sehen, die Fragen der Mitwirkungspflichten sind doch groß zu diskutieren. Und es ist genau der richtige Weg, sich dafür die Zeit zu nehmen und diese Fragen miteinander zu beantworten. Ich freue mich auf die Diskussion und ich freue mich darauf, dass wir eine neue Regelung finden, die Teilhabe, Augenhöhe und Respekt vor den sozialen Rechten eines jeden in den Mittelpunkt stellt. Vielen Dank.
Das Wort erhält für eine kurze Intervention die Kollegin Tatti.
Liebe Frau Klose, danke, Frau Präsidentin, dass Sie die Zwischenintervention zulassen. Es ist nicht so, dass mit einem Gesetz, was eingebracht wird, das komplette SGB II vergessen werden kann. Und im SGB II steht, Sie haben ja gerade widersprochen, dass die Sanktionen nicht nachgeholt werden können. Im SGB II steht im § 31b Absatz 1 Satz 5 SGB II, gerne nachlesen, dass eine Sanktion innerhalb von 6 Monaten ab dem Zeitpunkt der Pflichtverletzung zu erfolgen hat. Und dieser Paragraph bleibt die ganze Zeit in Kraft und deshalb ist es so, dass die Menschen nicht davor geschützt sind, dass sie trotz ihres Gesetzes dann sanktioniert werden. Und wenn Sie mir da nicht widersprechen, dann wäre die Frage, ob Sie zusichern können, dass das in der Nachbesserung Ihres Gesetzes drin ist. Sie können auch nicht sich beschweren, dass die Opposition Kritik äußert. Wir bearbeiten den Gesetzentwurf, der uns vorliegt.
Möchten Sie reagieren? Bitte schön. Frau Tatip.
Ja, sehr geehrte Frau Tatti, ich möchte das auch nicht kritisieren, dass Sie sich auf den vorliegenden Gesetzentwurf beziehen. Das habe ich ja auch zu Beginn meiner Rede gesagt, sondern dass es ja eben einen Diskussionsstart in der Koalition gibt und wir nächste Woche ja hoffentlich wieder darüber diskutieren werden und die Änderungsanträge im Ausschuss vorliegen werden. Wir haben diese Themen auf dem Schirm, wir haben sie auch schon miteinander besprochen. Und es ist so, dass wir festgehalten haben, dass eben keine spätere Sanktionierung dieser Verstöße dann eben stattfinden soll. Das geht auch über Weisungen an die Jobcenter, Umsetzungsanweisungen. Aber wir haben den Punkt auf den Schirm und das steht in der Begründung. Also ja, das heißt, das kann ich Ihnen zusichern, dass das so gemeint und gewollt ist.
Also Sie haben im Ausschuss nächste Woche ganz viel zu besprechen. Und jetzt erhält erstmal das Wort Jana Schimke für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, mir blutet das Herz, wenn ich sehe, was Sie aus unserem Sozialstaat machen. Sie sind im Begriff, eine der größten und erfolgreichsten, und das sage ich als CDU-CSU-Abgeordnete, die das damals nicht mitbeschlossen hat, eine der größten Sozialstaatsreformen abzuschaffen, abzuwickeln, die sich als ausgesprochen erfolgreich herausgestellt hat. Sie haben damals mit den Reformen der Agenda 2010 dafür gesorgt, dass Bedürftige, dass Arbeitslose, Langzeitarbeitslose endlich aus der Sozialhilfe herausgekommen sind und dann in das Prinzip des Forderns und Förderns überführt wurden. Und was machen Sie jetzt? Sie sagen, na ja, wir fördern und wir fordern ja auch irgendwie weiter, aber so ein bisschen Weiterbildung ist eben nicht das, was darunter zu verstehen ist. Meine Damen und Herren, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn jemand trotz einer schriftlichen Belehrung seiner Pflicht nicht nachkommt, wenn jemand sich weigert, eine zumutbare Arbeit aufzunehmen, oder wenn jemand sich weigert, Maßnahmen, die durch die Jobcenter angeordnet sind, nicht anzutreten, dann wird er dafür künftig nicht mehr sanktioniert. Und meine Damen und Herren, was tun wir? Wir reden eigentlich nur noch über Rechte, aber nicht mehr über Pflichten in diesem Land. Und was ist das denn bitte für ein Argument, zu sagen, es sind doch nur wenige, die sich nicht an die Regeln halten und deswegen brauchen wir keine Sanktionen mehr? Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir schaffen doch auch nicht das Strafrecht ab, nur weil es vielleicht wenige sind, die sich nicht an Recht und Gesetz in Deutschland halten. Das ist doch keine Herangehensweise. Unsere Jobcenter vor Ort brauchen Sanktionen. Sie brauchen es auch als Ultima Ratio. Denn wenn wir sie nicht mehr haben, wird sich niemand mehr dazu bereit und imstande sehen, etwas dafür zu tun. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegen aus der Ampel, was sagen Sie denn den 100.000 Beschäftigten in den Jobcentern und Agenturen dieses Landes, die sich täglich wirklich viel, viel Mühe geben, den Menschen zu helfen, sie nah an die Hand nehmen, sie darin unterstützen, wieder ihr Leben auf die Reihe zu kriegen? Was sagen Sie denen, wenn die künftig nur noch ein bisschen telefonieren können, ein paar Termine machen können und ansonsten war es das? Ansonsten kann man nichts mehr machen. Ansonsten hat man keine Handhabe mehr, wirklich die Menschen in Arbeit zu bringen und am Ende auch etwas dafür einzufordern, was sie bekommen. Wir halten das für falsch und deswegen lehnen wir diese Idee auch ab. Und was sagen Sie den vielen Steuerpflichtigen in Deutschland? Was sagen Sie den Menschen, die mit ihren Beiträgen, die mit ihren Steuern dazu beitragen, dass dieses System, dass dieser Sozialstaat am Laufen gehalten werden kann?
Erlauben Sie noch eine Zwischenfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen?
Selbstverständlich.
Das ist sehr freundlich von Ihnen. Danke, Frau Präsidentin. Danke, Frau Schimke. Sie haben gerade angesprochen die Mitarbeitenden in den Jobcentern. Und ich darf Ihnen hier zur Kenntnis geben und mitteilen, dass ich in Nordrhein-Westfalen viel unterwegs bin und mit Leitern und Beschäftigten von Jobcentern rede. An bestimmten Punkten gibt es da auch etwas andere Auffassungen als in meiner Partei. Aber grundsätzlich, der Geschäftsführer des Jobcenters Münster, Optionskommune, CDU-Mitglied, ist stolz darauf, dass sein Jobcenter zu einem zählt mit den wenigsten Sanktionen bundesweit und sagt, wir arbeiten praktisch gar nicht mit Sanktionen. In meiner Heimatstadt, in Dortmund, wo mein Wahlkreis ist, ist die Leiterin des Jobcenters sehr angetan von den Plänen, die die Ampel mit Bezug auf das Bürgergeld hat und mit dem kooperativen, ermutigenden und unterstützenden Ansatz und möchte gerne als Zielvision dahin kommen, ein so gutes Angebot zu haben, dass keine Sanktionen mehr nötig sind. Und ich finde, dass man diese Realität in den Jobcentern auch durchaus zur Kenntnis nehmen sollte. Danke.
Vielen Dank, Herr Koth, für Ihre Intervention. Nur weil ein Jobcenter möglicherweise es nicht mehr braucht, durch seine gute Arbeit Sanktionen anzuwenden, heißt es nicht, dass es Sinn macht, diese als Ultima Ratio abzuschaffen. Der Mensch ist, wie er ist, und wir haben auch als Politiker eine Verantwortung den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern in diesem Land gegenüber. Wir müssen uns dafür rechtfertigen, was wir täglich tun. Und dazu zählt natürlich auch in der Tat nicht nur zu sagen, ich gebe dir Unterstützung, sondern ich fordere auch etwas dafür ein. Und wenn du dieser Aufforderung nicht nachkommst, habe ich das Recht, das auch zu sanktionieren. Es geht um eine Ultima Ratio. Sie schaffen das ab, Sie wollen das abschaffen, Sie schaffen damit den Anreiz, sich eben nicht mehr an dieses Prinzip des Forderns und Förderns zu halten, und das können wir nicht unterstützen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Ende und möchte noch einmal festhalten, dass ich mit diesem Vorschlag, der uns hier vorliegt, tatsächlich eine Spaltung unserer Gesellschaft sehe. Das befürchte ich. Ich sehe, dass unsere Solidargemeinschaft, die sich bisher wirklich sehr gut verhalten hat und sehr gut immer miteinander umgegangen ist, dass das künftig nicht mehr der Fall sein wird, weil diejenigen, die dafür aufkommen, eben keine entsprechende Gegenleistung mehr bekommen. Vielen Dank.
Es folgt für Bündnis 90 Die Grünen der Abgeordnete Franz Birzirske. Ich habe es heute mit den Namen.
Frau Präsidentin, Abgeordnete, wie mit Sanktionen beim Bürgergeld verfahren wird, werden wir in der Ampel in den kommenden Monaten konkretisieren. Den vorliegenden Gesetzentwurf wollen die Ampelfraktionen dahingehend abändern, dass für die Dauer von 12 Monaten bei Meldeversäumnissen erst nach mehrfach ausgebliebener Mitwirkung der Hartz-IV-Satz um bis zu 10% unterschritten werden kann. Sanktionen bei Pflichtverletzungen bleiben ausgesetzt. Und dass Sanktionen nachgeholt werden können, trifft nicht zu. Liebe Jessica Tatti, Sie haben in manchem Recht, an diesem Punkt nicht. Und wir werden zweifelsfrei rechtlich klarstellen, dass dem auch so ist, wie ich es Ihnen sage. Tatsächlich, und wie sich diese Änderung der Sanktionspraxis auswirken, soll evaluiert werden. Tatsächlich liegt bis heute kein Nachweis vor, dass die Sanktionspraxis einen Beitrag zur nachhaltigen und langfristigen Eingliederung in den Arbeitsmarkt leistet. Nachgewiesen ist hingegen, dass viele Sanktionen zu Unrecht ausgesprochen und von den Sozialgerichten zurückgewiesen werden. Im Jahr vor Corona waren 30% der Widersprüche und 36% der Klagen gegen Sanktionen im SGB II erfolgreich. Die vielen, offenbar ja auch gerechtfertigten Rechtsstreitigkeiten binden jede Menge Personal. Personal, das dann für Beratung und Vermittlung nicht zur Verfügung steht. Weshalb der Deutsche Sozialgerichtstag zu dem Schluss gekommen ist, dass Sanktionen ein Ausdruck von Überforderung der Leistungsträger sind und nicht vor allem Folge individueller Pflichtverletzungen. Wir ziehen daraus den Schluss, dass nicht Sanktionen, nicht die Praxis von Androhung und Bestrafung die Arbeit in den Jobcentern bestimmen dürfen, sondern die Vereinbarung fairer Spielregeln sowie Motivierung und Bestärkung der Arbeitssuchenden. Es gilt, das Fallmanagement in den Jobcentern zu verbessern, Arbeitssuchenden passgenaue Hilfen und garantierte Angebote zur Qualifizierung und Weiterbildung zukommen zu lassen, Hilfen, die individuell auf sie zugeschnitten sind, sowie das Wunsch- und Wahlrecht hinsichtlich der Maßnahmen zu stärken. Das auszugestalten und so mit dem Bürgergeld das Hartz-IV-System zu überwinden, ist unser Ziel.
Vielen Dank, Frank Psirske. Jetzt noch mal richtig. Und als letzter Redner in dieser Debatte erhält das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Dr. Markus Reich.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als letzter Redner in der Debatte hat man ja das Privileg, auch schon viele Beiträge vorher gehört zu haben. Und ich muss sagen, es hat mich schon fasziniert, dass bei so einem ja doch sehr überschaubaren noch Gesetzesentwurf so völlig unterschiedliche Sichtweisen auf eben diesen Gesetzentwurf hier schon deutlich wurden. Wenn Sie das schon bei diesem Gesetz so haben, dann bin ich mal gespannt, was uns beim Bürgergeld hier noch erwarten wird. Aber wissen Sie, hinter dem Ganzen, was wir hier besprechen, steckt doch eigentlich eine Diskussion über Solidarität in unserer Gesellschaft. Und dieses Thema Solidarität ist, glaube ich, gerade, ich habe da mal in Ihre Wahlprogramme hineingeguckt, das kommt sehr oft vor, das Wort solidarisch, Solidarität. Sie reden viel über Solidarität. Aber wissen Sie, was hier heute vorgelegt wurde, das ist vollkommen unsolidarisch. Solidarität ist doch, wenn jeder den Beitrag leistet, den er leisten kann. Und Solidarität bedeutet doch natürlich in unserem Land, dass der Staat jedem Hilfsbedürftigen hilft. Aber es gehört eben auch dazu, dass jeder Hilfsbedürftige auch seinen Beitrag eben leistet zur Überwindung einer Notsituation, seiner Notsituation. Und zumutbare Arbeit anzunehmen, sein Einkommen korrekt anzugeben und so weiter, das sind hier nur Beispiele. Und das zu tun, das ist doch Solidarität mit dem hart arbeitenden Arbeiter, mit der Friseurin, mit der Gebäudereinigerin, dem Handwerker, die genau das jeden Tag tun müssen und die so die Steuergelder erwirtschaften, die am Ende die Grundsicherung finanzieren. Und ich frage Sie, bieten Sie diesen Menschen im Gegenzug für das Sanktionsmoratorium auf der anderen Seite ein Belastungsmoratorium an? Nein, das tun Sie natürlich nicht, und das ist schlecht. Viele Studien, zum Beispiel des IAB, bestätigen doch, was der gesunde Menschenverstand schon sagt und was Ihnen jeder Leiter eines Jobcenters bestätigen wird. Da bin ich nicht bei Herrn Kurt. Nur ein geringer Teil der Leistungsempfänger muss zwar mit Sanktionen belegt werden, aber diese brauchen wir doch auch. Und wir als Union stehen eben genau zu dieser Leistungsgerechtigkeit und lehnen deswegen auch so ein Sanktionsmoratorium und damit quasi den Einstieg in ein bedingungsloses Grundeinkommen ab. Aber anstelle dessen schlage ich Ihnen drei Handlungsfelder vor, an die wir doch mit Sicherheit gehen sollten. Lassen Sie uns erstens eine angemessene Obergrenze für Strafen festlegen, so wie es das Verfassungsgerichtsurteil vorschlägt. Zweitens, vereinfachen Sie den Leistungsbezug, Bürokratieentlastung, Pauschalierung. Das schafft Freiraum für die Leistungsempfänger und die Behörden. Und drittens, investieren wir gezielt in Weiterbildung für Geringqualifizierte. Die von Ihnen geplante Erhöhung des Mindestlohns wird zu erheblichen Steuermehreinnahmen führen. Hierfür können sie genutzt werden. Zusammenfassend, die Grundsicherung ist ein hohes Gut. Sie muss die Würde der Menschen wahren, aber sie muss auch fair, nachvollziehbar, solidarisch für alle Steuerzahler sein. Ihr geplanter Verzicht auf Sanktionen ist genau das Gegenteil. Vielen Dank.
Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 1413 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es noch weitere Vorschläge? Das sehe ich nicht. Damit ist die Überweisung so beschlossen.